Ich bin seit über 15 Jahren Polizist in San Diego und habe speziell als Hundeführer in der K9-Einheit gearbeitet. In dieser Zeit hatte ich meinen Anteil an schwierigen Tagen. Die Arbeit ist hart und einige Momente bringen dich an deine Grenzen. Aber ein bestimmter Tag sticht heraus und zeigt mir, wie erschreckend dieser Job sein kann. Es war kurz nach Mittag am 3. März 2022, als das Sheriff Department einen dringenden Hilferuf erhielt. Sie brauchten sofort Verstärkung in einer nahegelegenen Wohnung. Der Anruf klang ernst. Eine Frau vor Ort hatte mehrere Räumungsaufforderungen erhalten und als die Sheriffs versuchten, ihr die finalen Papiere zu übergeben, reagierte sie auf eine Weise, die niemand erwartet hatte. Sie soll mit einem großen Messer in der Hand zur Tür gekommen sein, ihr Gesicht kalt und unnachgiebig. Als sie versuchten, mit ihr zu reden, schlug sie die Tür zu und verschanzte sich darin. Ihre Aggression schlug Alarm und bald wurden Beamte unseres Departments, einschließlich mir und der K9-Einheit, als Verstärkung geschickt. Als wir ankamen, konnte ich die dicke Spannung in der Luft spüren. Das Gebäude war ein altes Apartmenthaus mit engen Fluren und Wänden, die zu drücken schienen, als würden sie Geräusche und Schatten gleichermaßen einfangen. Mein Herz schlug mit einer vertrauten, angespannten Erwartung. Uns wurde gesagt, wir sollten in der Lobby des Apartments warten, mit den Hunden bereit einzugreifen, falls sich die Lage zuspitzte. Ich packte die Leine fest, spürte, wie sich die Muskeln meines Hundes anspannten, die Spannung ebenso wahrnehmend wie ich. Ein paar Minuten später wurden wir als weniger tödliche Option gerufen, falls die Situation deeskaliert werden musste. Als wir die Wohnung betraten, hatten die Sheriffs die Tür bereits eingetreten, sodass sie in Splittern nach innen brach. Ich ging vorsichtig hinein, meine Augen scannten die dunkle Wohnung. Die Luft war stickig und schwer und es roch leicht nach etwas Verbranntem oder Metallischem. Als wir durch einen engen Flur auf eine halboffene Tür zugingen, konnte ich sie dort in den Schatten sehen, ihren Blick mit einer erschreckenden Intensität auf uns gerichtet. Die anderen Beamten, angeführt von einem Sheriff namens Jason, schrien Befehle, dass sie mit erhobenen Händen herauskommen sollte. Sie reagierte nicht, regte sich nicht einmal, als wäre sie immun gegen Angst oder Vernunft. Jason frustriert feuerte Warnschüsse in die Wand neben ihr, in der Hoffnung, sie zur Aufgabe zu bewegen. Doch sie stand nur da, still und unbeweglich, wie eine düstere Statue. Dann, in einem Augenblick, stürzte sie sich vorwärts. Eine Sekunde stand sie noch in der Tür und im nächsten Moment rannte sie mit erhobenem Messer auf uns zu. Instinktiv wich ich zurück, stolperte leicht, als wir uns alle in den engen Flur zurückzogen, um Abstand zwischen uns und der tödlichen Klinge zu schaffen. Jason feuerte, aber seine Schüsse verfehlten im engen, hektischen Raum. Die Augen der Frau brannten mit wilder, entschlossener Wut, als sie die Lücke schloss. Ich habe kaum registriert, was danach geschah. Alles, woran ich mich erinnere, ist ein scharfer, brennender Schmerz in meiner Brust, als das Messer mich traf. Für ein paar herzstillende Sekunden explodierte der Schmerz in mir, intensiv und brennend. Sie zog sich zurück, und bevor ich den Schmerz verarbeiten konnte, eröffnete ein anderer Beamter das Feuer. Diesmal trafen die Kugeln ihr Ziel. Die Frau fiel zu Boden, das Messer glitt aus ihrer Hand, als sie leblos im engen Flur zusammenbrach. Die Stille, die folgte, war dick und unheimlich, nur unterbrochen von meinem zitternden Atem. Ich konnte mich nicht bewegen, meine Brust pochte vor Qual und es fühlte sich an, als würde sich das Feuer von der Wunde aus ausbreiten. Ich versuchte zu schreien, versuchte jemandem, irgendwem zu sagen, dass ich erstochen worden war, aber meine Stimme war kaum hörbar. Die Beamten waren damit beschäftigt, die Szene zu sichern und für einen Moment war ich wie unsichtbar. Verloren in einem Nebel aus Schmerz. Dann, ein paar Sekunden später, bemerkte es einer von ihnen. »Ist jemand verletzt?« schrien sie. »Ich wurde erstochen«, brachte ich hervor, meine Stimme schwach, aber verzweifelt. Die Reaktion war sofort. Sie brachten mich schnell raus, halfen mir die Treppe hinunter und schafften mich in einen Krankenwagen. Die Fahrt ins Krankenhaus war ein verschwommener Mix aus Sirenen, und fernen Stimmen der Sanitäter. Ich lag da, starrte an die Decke und spürte das Gewicht von allem, was gerade passiert war. Ich wusste, dass ich überleben würde. Ich konnte sagen, dass die Wunde nicht tödlich war, aber der Schmerz war etwas, das ich noch nie zuvor erlebt hatte. Eine Erinnerung daran, wie nah ich daran war, nicht lebend herauszukommen. Im Krankenhaus arbeiteten die Ärzte schnell, behandelten die Stichwunde und stabilisierten mich. Sie sagten mir, ich hätte Glück gehabt, dass das Messer keine lebenswichtigen Organe getroffen hatte. Es war surreal, diese Worte zu hören, wissend, wie nah ich einem ganz anderen Ergebnis gekommen war. Nicht lange danach wurde ich entlassen, repariert, aber für immer von diesem Tag gezeichnet. In den Tagen danach erfuhr ich mehr über die Frau, die uns angegriffen hatte. Sie hieß Yan Li, 47 Jahre alt. Sie hatte seit einiger Zeit mit Räumungsaufforderungen zu kämpfen und weigerte sich, trotz wiederholter Warnungen zu gehen. Am Tag zuvor hatte sie sogar einen Hausmeister mit einem Messer bedroht. Ihr Widerstand hatte sich bis zu einem tödlichen Konflikt zugespitzt. Ich war in San Francisco auf Streife, in der Art von Nachtschicht, die die meisten Beamten fürchten. Ruhig, kalt und voller Spannung. Der Nebel war dick gefallen und verwandelte jede Straße und Ecke in etwas Fremdes und Verborgenes. Die Stadt wirkte wie eine vergessene Erinnerung, mit Straßenlaternen, die schwache Kreise aus gelbem Licht warfen, die kaum die Dunkelheit um sie herum berührten. Das Radio knisterte ohne wichtige Meldungen, nur das übliche Summen von ereignislosen Updates. Gegen 2 Uhr morgens fuhr ich einen einsamen Abschnitt einer Wohnstraße entlang, als ich ein Haus an der Ecke bemerkte, das von der Straße zurückgesetzt stand. Es sah aus, als wäre es seit Jahren unberührt. Die Fenster waren dunkel, einige zerbrochen, mit abblätternder Farbe, die den ganzen Ort langsam verfallen ließ. Vom Auto aus konnte ich gerade noch etwas im Fenster im oberen Stockwerk ausmachen. Einen Schatten, eine Gestalt. Es war schwer zu erkennen durch den Nebel. Ich stieg aus dem Auto. Die Neugier zog mich näher, meine Augen auf das Fenster im oberen Stockwerk gerichtet. Ich konnte keine Details erkennen, aber die Gestalt schien reglos, wie eine Statue, die hinter schmutzigem Glas gefangen war. Ich kniff die Augen zusammen, um klarer zu sehen, aber alles blieb still. Gerade als ich im Begriff war, ins Auto zurückzukehren, durchschnitt ein Schrei die Stille. Er kam aus dem Haus, hallte durch die Straße und ließ die Luft noch kälter wirken. Es war kein Tier oder ein verlorenes Geräusch. Es war ein menschlicher Schrei, herzzerreißend. Mein erster Gedanke war, dass es Ärger gab. Vielleicht ein versteckter Krimineller oder eine verletzte Person. Ich wusste, es war riskant, aber ich konnte es nicht ignorieren. Ich griff nach meiner Taschenlampe und meldete über Funk, dass ich eine Störung untersuchte. Dann ging ich den rissigen Weg zur Haustür hinauf. Das Haus ragte über mir auf. Jedes Fenster schien wie ein leeres Auge, das mich beobachtete. Die Haustür knarrte, als sie sich leicht öffnete, als wäre sie so zurückgelassen worden. Der Geruch traf mich zuerst. Altes Holz, Schimmel und ein Hauch von etwas Metallischem, wie Rost oder vielleicht altes Blut. Das Haus war still, als würde es darauf warten, dass ich den ersten Schritt mache. Meine Taschenlampe durchschnitt die Dunkelheit und beleuchtete kaputte Möbel, zerrissene Tapeten und eine dicke Schicht Staub, die alles bedeckte. Es war klar, dass hier seit Jahren niemand mehr gelebt hatte. Aber jemand oder etwas war in dieser Nacht dort. Ich bewegte mich vorsichtig. Jeder Schritt hallte in den leeren Räumen wieder. Jede Diele knarrte unter meinem Gewicht, wie Flüstern in der Stille. Ich konzentrierte mich auf die Treppe, die in den 2. Stock führte, wo ich den Schatten gesehen hatte. Etwas sagte mir, dass das, wonach ich suchte, dort oben war. Die Treppe war steil und schmal, kaum stabil genug, um mich zu tragen. Als ich oben ankam, wurde die Luft kälter, dichter und schwerer. Meine Taschenlampe beleuchtete die Tür zum Zimmer mit dem Fenster, die leicht angelehnt war. Ich zögerte, lauschte. Mit einem festen Stoß öffnete ich die Tür. Der Strahl meiner Taschenlampe fiel auf eine Frau, die am Fenster saß, an einen Stuhl gefesselt mit dicken Seilen, die ihre Handgelenke und Knöchel festhielten. Ihre Kleidung war zerrissen, ihr Gesicht blass, und ihre Augen weit geöffnet, voller Angst. Ein Stück Stoff war fest um ihren Mund gebunden und erstickte jeden Laut, den sie von sich geben wollte. Ihr Blick heftete sich auf mich, verzweifelt und flehend. Ich ging auf sie zu, mein Herz schlug heftig und ich entfernte vorsichtig den Stoff aus ihrem Mund. Sie schnappte nach Luft, ihre Stimme zitterte und war leise. Er hat mich hierher gebracht, flüsterte sie. Ich habe ihn an der Universität ignoriert und er ist nicht darüber hinweggekommen. Die Geschichte kam in Fragmenten heraus. Sie erzählte mir, dass sie den Mann während ihrer Unizeit kennengelernt hatte. Er war beharrlich gewesen, hatte immer versucht, ihre Aufmerksamkeit zu erregen, und sie hatte ihn abgewiesen, in der Annahme, er würde aufgeben. Aber das tat er nicht. Jahre später hatte er sie gefunden, sie verfolgt und beobachtet, bis er ihre Routine kannte. Eines Nachts packte er sie von der Straße und brachte sie an diesen Ort, wo niemand sie finden würde. Er wollte, dass sie ihn sah, dass sie ihn anerkannte. Ich brauchte keine weitere Überzeugung. Ich rief Verstärkung und schilderte ihre Geschichte so gut ich konnte. Die Angst der Frau war etwas Greifbares in dem Raum, schwer und erdrückend. Sie hörte nicht auf, zur Tür zu schauen, als würde sie erwarten, dass er jeden Moment hereinplatzen würde. Ich versicherte ihr, dass Hilfe unterwegs war, aber ich kannte das Gefühl, beobachtet zu werden, als lauerte etwas direkt außerhalb des Sichtfelds. Die Verstärkung traf ein und füllte das Haus mit dem Geräusch von Schritten und Stimmen. Sie brachten sie heraus, führten sie die enge Treppe hinunter und in die Nacht, wo sie endlich frei war. Ihre Erleichterung war spürbar, aber ihre Angst hatte sie nicht verlassen. Sie schaute ständig über die Schulter, als könnte er aus dem Nichts auftauchen. Nicht lange danach fanden wir ihn. Er hatte sich im Keller versteckt, gelauscht, gewartet. Er wehrte sich nicht, als wir ihn in Handschellen legten. Seine Augen waren leer, aber erfüllt von etwas Dunklem, etwas Verdrehtem. Als sie ihn hinausbrachten, sah er mich mit einem kleinen, schaurigen Lächeln an, das sich auf seinen Lippen zeigte, als hätte er in seinem verdrehten Verstand etwas gewonnen. Mit ihm in Gewahrsam und der Frau in Sicherheit blieb ich allein im Haus, um die letzten Überprüfungen abzuschließen. Die Stille war zurückgekehrt, die Art von Stille, die an den Wänden zu haften scheint. Ich konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass das Haus immer noch zusah, dass es die Angst und den Hass, die sich hier über die Jahre entwickelt hatten, absorbiert hatte. Ich fragte mich, wie viele Geschichten wie diese es beherbergte, wie viele Geheimnisse in seinen Wänden versunken waren und darauf warteten, von jemandem wie mir entdeckt zu werden. Das Haus stand wieder leer, aber ich konnte nicht aufhören zu denken, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis es eine weitere Geschichte forderte, ein weiteres Geheimnis, das in seinen Schatten versteckt war. Als ich ging, hatte sich der Nebel verdichtet und das Haus verschluckt, und es war, als wäre es nie dort gewesen. Als ich als Polizist anfing, musste ich viele Nachtschichten übernehmen. Es war nicht meine Präferenz, aber in meiner Abteilung mussten die meisten so beginnen. Eines Nachts fuhr ich gegen 1 Uhr morgens auf einem unbeleuchteten Straßenabschnitt durch dichte Wälder, als ich das schwache Glühen der Rücklichter eines Fahrzeugs vor mir sah. Das weckte meine Aufmerksamkeit, da die Straße verlassen war. Als ich näher kam, bemerkte ich ein Auto, das am Straßenrand stand, mit geöffneter Fahrertür, was mir seltsam vorkam. Besonders mitten im Nirgendwo. Ich verlangsamte meine Geschwindigkeit und hielt in kurzer Entfernung hinter dem Fahrzeug an, dann schaltete ich die Blaulichter meines Streifenwagens ein, um sie wissen zu lassen, dass ich da war. Die roten und blauen Lichter erhellten kurz die Umgebung, aber die Dunkelheit des Waldes schien sie schnell zu verschlucken. Ich meldete meinen Standort über Funk und informierte die Zentrale, dass ich anhalten und nachsehen würde. Als ich aus meinem Streifenwagen stieg, knirschten meine Stiefel auf dem Kiesstreifen, während ich mich dem Auto näherte. Aus der Entfernung sah es aus wie ein alter Ford mit ein paar Beulen und Kratzern. Ich rief: »Hallo? Ist hier jemand?« Meine Stimme war laut, aber ich bekam keine Antwort. Als ich näher kam, richtete ich meine Taschenlampe auf die offene Tür. Das Innere des Autos war unordentlich. Fastfood-Verpackungen, zerknüllte Quittungen und leere Sodaflaschen lagen auf dem Beifahrersitz und dem Boden verstreut. Der Fahrersitz war leer und es gab keine Spur vom Besitzer des Autos. Auf dem Beifahrersitz bemerkte ich eine geöffnete Flasche Schnaps und etwas, das wie eine kleine Glaspipe aussah, was sofort Alarmglocken bei mir auslöste. Ich sah mich um das Auto herum um, beleuchtete den Wald mit meiner Taschenlampe, aber ich sah oder hörte nichts Ungewöhnliches. Doch die Stille begann sich immer bedrohlicher anzufühlen. Ich beugte mich ins Auto, um genauer hinzusehen, und bemerkte etwas am Rand des Fahrersitzes. Einen kleinen Fleck, der wie Blut aussah. In diesem Moment zog sich mein Magen zusammen. Dies war nicht nur ein verlassenes Auto oder ein Fahrer, der sich für eine kurze Pause entfernt hatte. Irgendetwas stimmte nicht. Ich trat zurück und funkte erneut die Zentrale an. Ich schilderte die Situation und bat um Verstärkung. Sie bestätigten meinen Anruf und sagten, dass Einheiten unterwegs seien, aber es würde mindestens 20 Minuten dauern, bis sie eintrafen. Ich kehrte zu meinem Streifenwagen zurück, behielt das Fahrzeug im Auge, während ich wartete. Als ich dort saß, konnte ich das Gefühl nicht loswerden, dass jemand in der Nähe sein könnte, der mich beobachtete. Ich blieb wachsam, scannte meine Umgebung und lauschte auf jede Bewegung. Die Minuten vergingen langsam und ich war unsicher, womit ich es zu tun haben könnte. Etwa 10 Minuten nach meinem Anruf bei der Verstärkung sah ich in der Ferne Bewegung. Ein Mann tauchte aus der Baumreihe auf und ging auf das Auto zu. Er trug einen dunklen Kapuzenpullover und Jeans und seine Schritte waren schwankend, als wäre er betrunken. Ich richtete mich auf meinem Sitz auf und griff nach dem Funkgerät, bereit bei Bedarf zu rufen. Der Mann erreichte das Auto und stieg auf den Fahrersitz, ließ die Tür offen. Das Innenlicht ging kurz an und ich sah, wie er im Bereich des Vordersitzes herumwühlte. Ich schaltete das Lautsprechersystem meines Streifenwagens ein und rief: "Sir, entfernen Sie sich vom Fahrzeug und halten Sie Ihre Hände sichtbar." Der Mann blieb einen Moment stehen. Dann drehte er den Kopf, um mich anzusehen. Selbst im schwachen Licht konnte ich erkennen, dass er mich abschätzte. Statt zu gehorchen, griff er erneut ins Auto. Ich konnte nicht sehen, was er griff, aber meine Hand ging instinktiv zu meiner Waffe. "Sir, ich brauche Sie, um anzuhalten und sich vom Auto zu entfernen", wiederholte ich. Eine Sekunde später tauchte er auf und hielt etwas Langes und Dunkles in seiner Hand. Aus dieser Entfernung konnte ich nicht unterscheiden, ob es eine Brechstange, ein Rohr oder eine Waffe war. Aber er begann auf mich zuzugehen, hielt es über seinen Kopf, als würde er sich ergeben. Normalerweise lässt man die Waffe fallen, wenn man das tut, aber er hielt sie immer noch. Mein Herz schlug heftig, als ich schrie: "Bleiben Sie stehen! Lassen Sie fallen, was Sie in der Hand haben!" Doch er hielt nicht an. Er beschleunigte seinen Schritt und verringerte die Distanz zwischen uns. Ich schaltete meinen Streifenwagen in den Rückwärtsgang und begann rückwärts zu fahren. Dann trat ich aufs Gas, um etwas Abstand zwischen uns zu schaffen. Während ich das tat, hörte ich einen lauten Schuss. Ich beschleunigte noch weiter rückwärts, bis ich weit genug entfernt war, um umzudrehen. Ich griff nach dem Funkgerät und forderte sofortige Unterstützung an, meldete, dass der Verdächtige bewaffnet war und geschossen hatte. Die Zentrale bestätigte, dass Verstärkung unterwegs war und riet mir, mich an einen sicheren Ort zurückzuziehen. Ich folgte ihren Anweisungen und fuhr eine kurze Strecke die Straße hinunter, behielt dabei den Rückspiegel im Auge. Der Mann verfolgte mich nicht mehr, aber ich konnte das Gefühl nicht loswerden, dass er versuchen könnte, mir zu folgen. Ich hielt weiter die Straße hinauf an, schaltete die Scheinwerfer aus und wartete auf die Verstärkung. 2 Beamte hielten hinter meinem Streifenwagen und ich informierte sie schnell über das Geschehene. Gemeinsam beschlossen wir, uns vorsichtig dem Auto zu nähern, unsere Waffen bereit, falls der Mann noch in der Nähe war. Als wir das Auto erreichten, war der Mann nicht mehr da, aber wir fanden eine geladene Waffe auf dem Vordersitz. Es gab keine Spur von ihm in der unmittelbaren Umgebung, also riefen wir weitere Einheiten zur Unterstützung bei der Suche an. Es dauerte nicht lange, bis wir ihn fanden. Er versteckte sich im Wald, eine halbe Meile von der Szene entfernt, war mit Schlamm bedeckt und sah erschöpft aus. Er leistete keinen Widerstand, als die Beamten ihn festnahmen. Später erfuhren wir, dass er eine lange Liste von Drogendelikten hatte und wahrscheinlich unter Einfluss stand, als er schoss. Ich werde nie wissen, warum er das Auto und die Waffe zurückließ, aber es war wirklich das bestmögliche Szenario. Ich war dankbar, dass es nicht weiter eskaliert war. Aber es war eine deutliche Erinnerung daran, wie unberechenbar dieser Job sein kann. Dies geschah vor etwa 10 Jahren, als ich 31 Jahre alt war. Ich arbeitete als Highway-Patrouillenbeamter und hatte mich nach ein paar Jahren im Job an die Nachtschichten gewöhnt. Die meisten Leute mochten sie nicht, aber sie machten mir nichts aus. Es war ruhiger und der Zeitplan passte besser zu mir. An diesem besonderen Abend war ein Montag und ich erinnere mich, dass es gegen 2 Uhr morgens war. Der Straßenabschnitt, den ich patrouillierte, war fast verlassen. Das Gebiet war etwas abgelegen, aber nicht allzu weit von einer kleinen Stadt entfernt, in der ich oft Kaffee trank. Wie die meisten Orte im Norden Michigans war es von Bäumen umgeben und es war nicht ungewöhnlich, Meilen zurückzulegen, ohne ein anderes Auto zu sehen. Es war eine ruhige Nacht gewesen bis dahin. Ich war an ein paar Lastwagen und 1 oder 2 Autos vorbeigefahren, ansonsten war die Straße leer. Das Wetter war klar und die Sterne waren hell genug, um die Umrisse der Bäume entlang der Straße zu erkennen. Nächte wie diese konnten sich manchmal endlos anfühlen und ich zählte die Stunden, bis meine Schicht vorbei war. Ich dachte darüber nach, irgendwo anzuhalten, um meine Beine zu strecken, als ich das Schild für die nächste Ausfahrt bemerkte. Es gab eine Tankstelle, die 24 Stunden geöffnet hatte, und ich dachte, es wäre nicht schlecht, einen Kaffee zu holen. Es war nicht das erste Mal, dass ich dort anhielt, und obwohl der Kaffee nicht großartig war, war er besser als nichts. Ich schaltete den Blinker ein und nahm die Ausfahrt. Als ich die Rampe hinunterfuhr, bemerkte ich etwas Ungewöhnliches links von der Ausfahrt, direkt hinter der Baumreihe. Ich sah eine Gruppe von Autos, die am Rand einer kleineren Straße, die in den Wald führte, geparkt waren. Es waren mindestens 5 oder 6 und einige hatten die Lichter an. Sie blockierten den Verkehr nicht oder so etwas und es schien keinen Unfall gegeben zu haben. Von meinem Standpunkt aus sah es nicht nach einem Notfall aus, aber es kam mir seltsam vor, so viele Autos mitten in der Nacht dort zu sehen. Ich überlegte nachzusehen, entschied mich aber zuerst, meinen Kaffee zu holen. Es schien nicht dringend zu sein und ich dachte, ich würde später vorbeischauen, um zu sehen, was los war. Es dauerte nicht lange, bis ich meinen Kaffee hatte. Die Tankstelle war praktisch leer, bis auf den Angestellten hinter der Theke. Ich füllte meine Tasse und plauderte ein paar Minuten, hauptsächlich um die Monotonie meiner Schicht zu unterbrechen. Als ich zurück zum Auto ging, dachte ich schon wieder an diese geparkten Fahrzeuge. Irgendetwas daran fühlte sich nicht richtig an. Es war nicht üblich, Gruppen von Leuten zu dieser Stunde an einem solchen Ort zu sehen, es sei denn, es ging um etwas Fragwürdiges. Ich fuhr zurück zur Ausfahrtrad und bog auf die Seitenstraße ein. Als ich näher kam, sah ich, dass die Autos immer noch da waren. Tatsächlich schien es, als wären es jetzt mehr. Einige waren mit ausgeschalteten Lichtern geparkt. Es sah nicht nach einer Party oder so etwas aus. Es waren keine lauten Stimmen oder Musik zu hören. Tatsächlich glaube ich nicht, dass ich eine einzige Person gesehen habe, nur die Autos. Ich näherte mich langsam, als ich einen schrillen Schrei aus der Richtung der Autos hörte. Er war laut genug, um über das Geräusch des Windes an meinem geöffneten Fenster hinauszuragen, aber er dauerte nicht lange. Ich hielt das Auto an und griff nach dem Funkgerät, um es zu melden. Der Dispatcher fragte, ob ich Verstärkung brauchte, aber ich war mir noch nicht sicher, womit ich es zu tun hatte. Ich sagte ihnen, ich würde nachsehen und Bericht erstatten. Als ich mich dem Ort näherte, verlangsamte ich die Geschwindigkeit und ließ die Scheinwerfer an. Als ich den Bereich erreichte, in dem die Autos geparkt waren, waren sie verschwunden. Ich sah die Rücklichter des letzten Fahrzeugs in einer Kurve weiter vorne auf der Straße verschwinden. Ich überlegte, sie zu verfolgen, aber da ich nicht wusste, was passiert war oder wer beteiligt war, glaubte ich nicht, dass ich viel erreichen würde. Stattdessen hielt ich dort an, wo sie gewesen waren, und meldete es erneut. Diesmal bat ich um Verstärkung, da ich dachte, es wäre nicht schlecht, ein paar zusätzliche Augen in der Gegend zu haben. Ich stieg aus dem Auto und nahm meine Taschenlampe. Der Boden bestand hauptsächlich aus Erde und Kies, mit einigen Grasflecken und Reifenspuren, die in die Bäume führten. Ich ging ein paar Minuten lang umher, beleuchtete den Wald und die Straße mit der Taschenlampe, aber ich sah nichts Ungewöhnliches. Es gab keine Anzeichen von jemandem oder irgendetwas, das den Schrei, den ich gehört hatte, erklären könnte. Ich rief sogar mehrmals, aber es gab keine Antwort. Als die Verstärkung eintraf, durchsuchten wir das Gebiet gründlicher, fanden aber nichts. Es gab keine Anzeichen für eine Störung oder Beweise dafür, dass jemand dort gewesen war. Der andere Beamte schlug vor, dass es eine Gruppe von Leuten gewesen sein könnte, die sich für etwas Harmloses getroffen hatten. Aber ich konnte das Gefühl nicht loswerden, dass etwas anderes dahinter steckte. Bis heute habe ich keine Ahnung, was sie dort gemacht haben oder was diesen Schrei verursacht hat. Es ist eines dieser Dinge, die einen beschäftigen, auch wenn es keine Grundlage dafür gibt. Ich denke manchmal noch daran, besonders in ruhigen Nächten wie dieser. Diese Geschichte gehört meiner Mutter und ist zu einer Art Warnung geworden, um uns zu zeigen, wie verstörend manche Polizisten sein können. Meine Mutter war in den 80er Jahren in der Highschool. Ihre Eltern waren geschieden und sie lebte mit ihrer Mutter und ihrem jüngeren Bruder zusammen. Meine Großmutter und mein Onkel hatten wenig Kontakt zu ihrem Vater, während sie aufwuchs, und deshalb wurde sie zu einer etwas rebellischen Teenagerin. Sie rauchte viel Marihuana, trank Alkohol und schlich sich manchmal sogar aus dem Haus, um zu Partys zu gehen oder mit ihren Freunden abzuhängen. Aus diesem Grund schlich sie sich eines Nachts aus, um sich mit einer Gruppe von Freunden zu treffen, und sie tranken wie verrückt. Irgendwann beschlossen sie, an einen anderen Ort zu fahren, und gegen Mitternacht stiegen sie in ihr Auto und fuhren los. Meine Mutter macht hier immer eine Pause, um meinem Bruder, meiner Schwester und mir ins Gedächtnis zu rufen, dass wir niemals betrunken fahren sollten. Es muss ziemlich offensichtlich gewesen sein, dass sie betrunken waren, denn ein Polizist hielt sie an. Meine Mutter wuchs in einer kleinen Stadt in den USA auf, so stereotyp, wie man es sich nur vorstellen kann, umgeben von Feldern, soweit das Auge reichte. Jeder kannte jeden, und Highschool-Football war das Wichtigste auf der Welt, vielleicht nur übertroffen von den Teams der nahegelegenen Universität. Die Stadt, in der sie aufwuchs, hatte nur etwa 5000 Einwohner. Als sie angehalten wurden, gerieten meine Mutter und ihre drei Freunde in Panik. Einer von ihnen fing sogar an zu weinen. Meine Mutter ist eine ziemlich gelassene Person und hatte zumindest die Geistesgegenwart, nach hinten zu schauen. Sie sah, dass zwei Polizisten da waren. Einer kam auf das Auto zu und der andere blieb im Streifenwagen. Sie versucht herauszufinden, wer der Mann ist, aber das Licht verdeckt sein Gesicht. Er geht langsam und beugt sich herunter, um durch das geöffnete Fenster mit den Mädchen zu sprechen. Meine Mutter seufzt erleichtert, als sie ihn erkennt. Sie kannte ihn als Herrn Nelson, einen großen Mann in seinen 40ern, der in ihre Kirche ging. In ihrem betrunkenen Zustand hoffte sie, dass sie mit einer Warnung davonkommen könnten. Sie dachte sogar, dass er vielleicht zustimmen würde, es ihren Eltern nicht zu erzählen. Herr Nelson sieht sie direkt an und fragt: "Haben Sie eine gute Nacht, Miss Kelvin?" Meine Mutter lächelt nervös und verlegen. "Es tut mir leid, Herr Nelson. Wir haben die Fahrerin wohl zu sehr abgelenkt." Meine Mutter war zu diesem Zeitpunkt bereits daran gewöhnt zu lügen und war ziemlich gut darin, aber Herr Nelson schien nicht überzeugt. Er bat sie um ihren Führerschein und die Fahrzeugpapiere und sagte ihnen dann, sie sollten aus dem Auto steigen. Er ging zurück zu seinem Streifenwagen. "Oh nein", flüsterte eine der Freundinnen meiner Mutter. "Sie werden uns einen Test machen lassen." Meine Mutter beruhigt sie und sie steigen aus dem Auto. Die Polizisten baten sie, zunächst einige ziemlich grundlegende Dinge zu tun. Hauptsächlich das, was man von einem Polizisten erwarten würde, der versucht festzustellen, ob sie betrunken waren. Herr Nelson und sein Kollege, ein Typ, den meine Mutter nicht erkannte, sagten den Mädchen, sie sollten sich neben ihr Auto stellen, wobei sie einen guten Abstand zwischen den beiden Gruppen ließen. Als meine Mutter sie ansieht, hat Herr Nelson ein leichtes Lächeln im Gesicht. "Nun, meine Damen", sagt er, "es gibt zwei Dinge, die passieren könnten." Herr Nelson dreht sich zu seinem Kollegen um und beide lächeln verschwörerisch. "Wir könnten sie nach Hause bringen und alles ihren Eltern erzählen. Wir könnten das tun. Oder Sein Lächeln wird breiter. Sie könnten etwas für uns tun. Ein Schauer läuft meiner Mutter den Rücken hinunter. Ihr gefiel überhaupt nicht, wie er das sagte.
Was für Dinge?
Fragt eine ihrer Freundinnen. Herr Nelsons Lächeln wird noch breiter. Es ist kein böses oder sadistisches Lächeln, sagt meine Mutter, sondern eher ein arrogantes, selbstgefälliges.
Ich denke, wir müssten vielleicht eine Leibesvisitation durchführen.
Meiner Mutter gefror das Blut. Für eine Sekunde wurde alles still, abgesehen von den arroganten Grinsen auf ihren Gesichtern und dem leisen Lachen des anderen Polizisten. Sie konnte nicht glauben, was sie hörte. Der Herr Nelson, den sie seit Jahren kannte, den sie jede Woche sah, dessen Kinder mit ihr zur Schule gingen, versuchte sie als 16-Jährige und ihre Freundinnen dazu zu bringen, sich vor ihnen auszuziehen.
Was?
War alles, was meine Mutter herausbringen konnte. Herr Nelson sah sie mit einem hungrigen Ausdruck an.
Komm schon, das muss nicht schlecht enden. Zeigt uns einfach ein bisschen Haut und wir können vergessen, dass das passiert ist.
Meine Mutter und ihre Freundinnen weigerten sich zunächst. Auf keinen Fall würden sie das tun, egal wie viel Ärger es ihnen einbrachte. Aber Herr Nelsons Gesicht verdunkelte sich.
Ich glaube nicht, dass Sie verstehen, knurrte er.
Also, wie wäre es, wenn Sie nett sind und es tun? Seine Stimme versetzte ihnen Angst. Sein Tonfall und seine deutlich aggressivere Art ließen meine Mutter vor Schreck erblassen. Aus Sorge, was passieren könnte, wenn sie sich weigerten, gehorchten meine Mutter und ihre Freundinnen. Sie zogen sich komplett aus und standen einfach da. Die Polizisten lachten und grinsten wie arrogante Idioten. Sie genossen es sichtlich. Meine Mutter spricht nicht darüber, was sie taten. Und bei meinem Leben. Ich will es wirklich nicht wissen. Aber was ich weiß, ist, dass die Polizisten schließlich alle Mädchen dazu brachten, sich gegen ihr Auto zu lehnen. Hier schaffte sie es, mit ihren Freundinnen zu kommunizieren. Eine von ihnen weinte untröstlich und meine Mutter wurde fast erwischt, als sie versuchte, ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Sie einigten sich darauf, dass sie bei 3 in das Maisfeld zu ihrer Rechten rennen, sich dort verstecken und versuchen würden zu fliehen. Und das taten sie. Sie schafften es, ziemlich weit in das Maisfeld hineinzulaufen. Herr Nelson versuchte, eine ihrer Freundinnen zu packen, aber sie entkam ihm. Die Polizisten versuchten nicht einmal, sie im Maisfeld zu verfolgen. Sie stiegen einfach wieder in ihr Auto und fuhren wie verrückt davon. Sie warteten etwa 10 Minuten, um sicherzugehen, dass die Polizisten nicht zurückkommen wollten. Dann kehrten sie zu ihrem Auto zurück, zogen sich an und fuhren direkt nach Hause. In den folgenden Tagen erwähnte Herr Nelson nie etwas darüber, sie angehalten zu haben, und sie meldeten den Vorfall nie. Wenn sie es getan hätten, hätte Herr Nelson einfach gesagt, sie seien betrunken gewesen. Herr Nelson war eine respektierte Persönlichkeit in der Gemeinde und niemand hätte den Mädchen geglaubt. Dies waren die 80er Jahre und nichts hätte sich geändert. Tatsächlich hätte es ihr Leben wahrscheinlich zur Hölle gemacht. Hin und wieder traf meine Mutter in der Kirche auf Herrn Nelson und er warf ihr dieses arrogante Grinsen zu und zwinkerte ihr zu. Man weiß nie, was sich hinter den respektabelsten Menschen verbirgt, das ist sicher. Herr Nelson, ich hoffe, Sie verrotten irgendwo. Ich lebe in einer vorstädtischen Mittelklassestadt an der Ostküste, die extrem drogenfeindlich ist. Die Polizeiflotte, insbesondere die unmarkierten Fahrzeuge oder Undercover-Polizeiautos, wie wir sie nennen, ist absolut absurd für eine Stadt, die relativ kriminalitätsfrei ist, abgesehen von ein paar Jugendlichen, die Marihuana rauchen. Es gibt unmarkierte Polizeiautos aller Art, von neuen Chevy Sedans und Hatchbacks über Cadillac Pickups und SUVs, Dodge Chargers, GMT und Ford SUVs, klassische Ford Grand Victorias, Jeep Wranglers, gefälschte Taxis und alles, was man sich vorstellen kann. Da es in meiner Gegend so viele unmarkierte Polizeiautos gibt, werden sie oft außer Dienst gestellt und als Gebrauchtwagen verkauft, die immer noch sehr nach Polizeiautos aussehen. Ein Freund von mir besitzt sogar eine außer Dienst gestellte Ford Grand Victoria. Letzte Woche war ich auf dem Heimweg von einem Termin in einem Gebiet, mit dem ich nicht sehr vertraut war, gegen Mitternacht. Ich fuhr innerhalb der Geschwindigkeitsbegrenzung, als ich ein Undercover-Polizeiauto sah, das mir auf einer ansonsten verlassenen Straße sehr dicht auffuhr. Es folgte mir etwa 5 Meilen lang, bevor es schließlich die Blaulichter einschaltete. Ich war nervös,
Ich war noch nie zuvor angehalten worden und ich fuhr nach 23 Uhr, was für Minderjährige in meiner Gegend nicht erlaubt ist. Außerdem hatte ich eine kleine Menge illegaler Kräuter unter dem Reserverad in meinem Kofferraum versteckt. Da ich wusste, wie extrem streng die Polizei in meiner Stadt ist, war ich nervös. Jedenfalls hielt ich an einer verlassenen Tankstelle an und hatte meine Papiere bereit. Der Polizist kam zu meinem Fenster und ich bemerkte, dass er eine Polizeiuniform trug. Ich bemerkte auch, dass er überraschend gut aussehend war, etwa 20 Jahre alt, mit blondem Haar, das länger war als üblich für einen Polizisten. Er beugte sich unangenehm in mein kleines Auto und fragte mich, wohin ich fuhr und ob ich wüsste, warum ich angehalten worden sei. Ich antwortete und sagte »Nein« auf die Frage. Er lächelte und sagte »Ich schon«, bevor er mit meinem Führerschein, der Zulassung und der Versicherungskarte zu seinem Auto zurückging. Das Licht einer nahegelegenen Straßenlaterne beleuchtete sein unmarkiertes Auto und ich studierte es im Spiegel. Es hatte ein ziviles Nummernschild, kein Polizeiemblem. Ich bemerkte auch, als er wegfuhr, dass seine Hose zu kurz für ihn war und unangenehm etwa 15 Zentimeter seiner Knöchel freilegte. Ich hatte ein sehr schlechtes Gefühl bei all dem, aber ich blieb in meinem Auto. Er kam zurück und bat mich, mich hinter dem Gebäude der geschlossenen Tankstelle zu parken. Ich sagte ja und startete den Motor, aber in mir schrillten die Alarmglocken. Es gab keinen Grund, warum ich mich hinter dem Gebäude hätte parken sollen, außer um unsere Autos vor der Straße zu verstecken. Also rollte ich das Fenster herunter und wählte den Notruf, während er zu seinem Auto zurückging. Ich sagte der Dispatcherin, dass mich ein verdächtiges Polizeiauto angehalten hatte und las ihr das Nummernschild vor. Sie sagte mir, dass es kein Polizeiauto sein könne und ich so schnell wie möglich einen öffentlichen Ort aufsuchen solle. Also parkte ich wie angewiesen hinter dem Gebäude, während er mir folgte. Dann fuhr ich um die andere Seite des Gebäudes herum und raste zurück zur Straße. Er schaltete seine Lichter ein und folgte mir. Ich war immer noch mit dem Notruf verbunden, aber die Dispatcherin gab mir keine nützlichen Informationen. Ich versuchte eine Verfolgungsjagd in meinem Nissan von 1994 zu gewinnen, der in 20 Minuten von 0 auf 60 beschleunigt, und weinte hysterisch. Ich raste mit 75 Meilen pro Stunde über eine Straße, die ich nicht kannte, schneller als ich je zuvor gefahren war, und mein Auto begann heftig zu vibrieren. Der Polizist hielt einen konstanten Abstand hinter mir, mit eingeschalteten Lichtern, aber ohne Sirenen. Mein armes Auto quietschte und knarrte, als ich eine rote Ampel überfuhr, und nach der Kurve merkte ich, dass ich auf der Straße war, die durch meine Stadt führt. Jetzt wusste ich genau, wo ich war. Diese Straße war viel befahrener und ich hatte die Finger auf der Hupe. Es ist ein Knopf, während ich wütende Fahrer mit 60 Meilen pro Stunde auf einer 40-Meilen-Straße auswich. Meine einzige Hoffnung war, die Aufmerksamkeit eines echten Polizisten zu erregen, denn ich wusste, dass sie sich auf dieser Straße versteckten, um Raser zu erwischen. Schließlich näherte ich mich einem verlassenen Restaurant, das gegenüber meiner Nachbarschaft liegt. Ich bog schnell auf den Parkplatz ein, denn ich war noch nie an diesem Restaurant vorbeigefahren, ohne ein verstecktes Polizeiauto zu sehen. Ich hielt das Auto an und sah mich verzweifelt um. Ich sah niemanden. Ich hatte noch nie in meinem Leben ein so großes Gefühl der Hoffnungslosigkeit verspürt. Ich dachte, ich würde sterben. Als ich auf diesen Parkplatz fuhr, hatte ich gehofft, in die Arme meines Retters zu rennen, aber stattdessen war ich allein auf einem verlassenen Parkplatz. Die einzigen Geräusche waren die heftigen Proteste meines Motors, und ich war mir sicher, dass er nicht wieder anspringen würde, wenn ich es versuchte. Ich war wie gelähmt. Ich bin mir nicht sicher, wie lange ich da saß, mit weißen Knöcheln, die das Lenkrad umklammerten. Ich drehte mich erst um, als ich eine Autotür zufallen hörte, und war mir sicher, dass dies das Ende war. Ich schaute in den Spiegel und erwartete, den gruseligen falschen Polizisten mit den kurzen Hosen zu sehen. Aber stattdessen sah ich drei markierte Polizeiautos mit 5 oder 6 Polizisten, die herausstiegen, die Hände an den Waffen und besorgt aussahen. Sie brachten mich zur Wache, nahmen meine Aussage auf und beruhigten mich. Anscheinend hatte das falsche Polizeiauto die Verfolgung aufgegeben, als ich auf den Parkplatz fuhr. Wahrscheinlich aus Angst, dort könnte ein Polizeiauto versteckt sein. Sie lobten mich für mein kritisches Denken und den Anruf bei der 911 und sagten mir,
dass es eine Reihe von gewalttätigen Übergriffen gegeben habe, von denen einer mit dem Tod eines Mädchens in einem Nachbarstaat endete, alle begangen von jemandem, der die Opfer mit einem Auto anhielt, das der Beschreibung entsprach, die ich gegeben hatte. Soweit ich weiß, wurde er noch nicht gefasst. Es war eine ruhige Nacht. Ende Oktober. Ich war auf Streife und fuhr durch die leeren Straßen unserer kleinen texanischen Stadt. Die Luft hatte dieses schwere, tote Gefühl, das in den frühen Morgenstunden aufkommt. In unserer Stadt passierte nach Mitternacht normalerweise nicht viel, außer vielleicht einer Schlägerei in einer Bar oder einem verlorenen Tier. Aber in dieser Nacht, gegen 2.15 Uhr morgens, erhielt ich einen Anruf, der mich bis heute verfolgt. Ich nahm das Funkgerät und auf der anderen Seite war ein Mann. »Officer, bitte, ich glaube, jemand ist in meinem Haus«, sagte er. »Beruhigen Sie sich, Sir«, antwortete ich und griff fester nach dem Funkgerät. »Was meinen Sie? Was haben Sie genau gesehen?« Es gab ein paar Sekunden Stille, aber ich konnte sein schnelles, flaches Atmen hören. Dann, gerade als ich etwas sagen wollte, brach die Verbindung ab. Ich versuchte, ihn zurückzurufen, aber es ging direkt auf die Mailbox. Die Anrufer-ID zeigte seine Adresse, einen Ort ein paar Straßen weiter, am Rande der Stadt. Etwas in seiner Stimme ließ mich unruhig werden, also beschloss ich nachzusehen. Als ich an der Adresse ankam, erwartete ich, ein Haus zu sehen, vielleicht mit einem eingeschalteten Licht, aber dort war nichts. Nur offene Felder, die sich in die Dunkelheit erstreckten, mit den schwachen Umrissen von Bäumen in der Ferne. Das einzige Haus, das ich sehen konnte, war weiter die Straße hinunter. Eine kleine Farm mit einem einzigen Licht, das auf der Veranda flackerte. Ich überprüfte die Adresse erneut. Es war die richtige, kein Zweifel. Ich hätte dort ein Haus sehen sollen, aber es gab nur leeres Land, still und dunkel. Von einem seltsamen Gefühl getrieben, beschloss ich, zur Farm zu gehen, in der Hoffnung, dass sie vielleicht etwas wussten. Ich klopfte an die Tür und nach ein paar Momenten öffnete ein junger Mann. Er sah müde und verwirrt aus, nicht wie jemand, der einen verzweifelten Anruf getätigt hatte. »Kann ich Ihnen helfen, Officer?«, fragte er und blinzelte mich im schwachen Licht an. »Es tut mir leid, Sie zu stören«, sagte ich und versuchte, gelassen zu klingen, obwohl meine Nerven blank lagen. »Ich habe einen Anruf von dieser Adresse erhalten. Oder in der Nähe. Die Person klang, als wäre sie in Schwierigkeiten, aber ich finde hier kein anderes Haus. Wissen Sie, ob jemand in der Nähe wohnt?« Der Mann runzelte die Stirn und schüttelte langsam den Kopf. »Nein, Officer. Es gibt hier in Meilenumkreis kein anderes Haus. Nur wir sind hier.« Er machte eine Pause und studierte mein Gesicht. »Sind Sie sicher, dass Sie am richtigen Ort sind?« Ich nickte. Meine Verwirrung schlug in Frustration um. »Ja, trotzdem danke«, sagte ich und trat zurück. Als ich zu meinem Streifenwagen zurückging, konnte ich das Gefühl nicht abschütteln, dass etwas nicht stimmte. Ich überprüfte das Funkgerät erneut und versuchte, die Nummer noch einmal anzurufen, aber es ging direkt auf die Mailbox. Ich stieg ins Auto, entschlossen, zur Station zurückzukehren und den seltsamen Vorfall zu melden. Doch als ich den Schlüssel im Zündschloss drehte, fiel mir etwas im Rückspiegel auf. Jemand saß auf dem Rücksitz. Ich konnte nur einen schwachen Umriss erkennen. Eine Figur, die nach vorne gebeugt war, mit glühenden Augen in der Dunkelheit. Mein Herz schlug heftig, als ich versuchte, ruhig zu bleiben und nach dem Funkgerät griff, um Verstärkung zu rufen. Doch bevor ich dazu kam, spürte ich einen heftigen Schlag auf den Hinterkopf. Der Schmerz explodierte hinter meinen Augen und alles wurde schwarz. Als ich wieder zu Bewusstsein kam, lag ich in einem Krankenhausbett. Die hellen weißen Lichter über mir taten meinen Augen weh und mein Kopf pochte mit jedem Herzschlag. Ich versuchte, mich aufzusetzen, aber eine Krankenschwester drückte mich sanft zurück. »Nehmen Sie es langsam, Officer«, sagte sie. »Sie hatten eine harte Nacht.« Ich sah mich um, desorientiert, während die Erinnerungen in Fragmenten zurückkehrten. Der Anruf, das leere Feld, die Figur in meinem Auto. Alles schien wie ein wirrer Traum, aber der Schmerz in meinem Kopf sagte mir, dass es real war. Ein paar Minuten später betraten ein paar meiner Kollegen den Raum, mit einer Mischung aus Erleichterung und Sorge in ihren Gesichtern. Wir haben sie bewusstlos in ihrem Streifenwagen gefunden, in der Nähe dieser alten Farm, erklärte einer von ihnen. Es gab keine Anzeichen von jemand anderem, nur sie, über dem Lenkrad zusammengesackt. Und der Mann auf dem Rücksitz? Fragte ich mit kaum mehr als einem Flüstern. Haben Sie ihn gesehen? Sie wechselten unbehagliche Blicke, und einer von ihnen schüttelte den Kopf. Da war niemand, nur sie. Wir haben das gesamte Gebiet durchsucht und sogar auf der Farm nachgefragt. Sie sagten, sie hätten niemanden Verdächtigen gesehen. Ich lehnte mich zurück und fühlte mich kalt und leer. Aber ich habe ihn gesehen. Ich weiß, dass ich es getan habe. Sie stritten nicht mit mir, aber ich konnte in ihren Gesichtern sehen, dass sie mir nicht glaubten. Und vielleicht, in einem kleinen Winkel meines Verstandes, glaubte ich es selbst nicht. Es war, als würde ich versuchen, Rauch zu greifen. Je mehr ich mich an sein Gesicht, seine Züge erinnerte, desto mehr verschwammen sie. In den folgenden Tagen versuchte ich, die Erfahrung abzuschütteln, sie als einen Trick des Geistes abzutun, vielleicht als Folge von Erschöpfung oder Stress. Aber jedes Mal, wenn ich die Augen schloss, konnte ich diese schattenhafte Figur auf dem Rücksitz sehen. Diese glühenden Augen, die mich im Spiegel anstarrten. Niemand rief jemals wieder von dieser Adresse an. Als ich später danach suchte, gab es keinen Eintrag für ein Haus dort. Keine registrierte Telefonnummer in diesem Gebiet. Nur ein Stück leeres Land, das seit Jahrzehnten verlassen war. Ich bin seitdem mehrmals an diesen Ort zurückgekehrt, unfähig loszulassen. In der Hoffnung, irgendeine Art von Antwort zu finden. Aber jedes Mal ist es dasselbe. Das gleiche stille Feld, der gleiche leere Abschnitt der Straße. Irgendeine Art von Antwort zu finden. Aber jedes Mal ist es dasselbe. Das gleiche stille Feld, der gleiche leere Abschnitt der Straße. Vor 20 Jahren kam ich ins Gefängnis, weil mein bester Freund verschwunden war. Als es passierte, versuchte ich zu erklären, was wirklich geschah, aber niemand glaubte mir. Schließlich gab ich dem Druck meiner Vernehmer nach und gestand ihre Version der Ereignisse, indem ich mich auf nicht schuldig zu den Anklagen erklärte. Jetzt, da ich endlich frei bin, auch wenn das Leben, das ich einmal hatte, nicht mehr existiert, kann ich die wahre Geschichte erzählen. Sein Name war Bennett und wir wuchsen zusammen auf. Keiner von uns war ein Fremder im Verbrechen. Die meisten Dinge, die wir taten, waren kleinere Delikte. Wir haben nie jemanden ausgeraubt oder getötet, aber wir hatten unsere Gewohnheiten und unsere Tricks. Die Wahrheit ist, wir taten es nicht aus Notwendigkeit. Beide kamen wir aus ziemlich wohlhabenden Familien und es machte uns einfach Spaß, ab und zu die Regeln zu brechen. Eines der Dinge, die wir am liebsten zusammen taten, war in Baustellen und verlassene Gebäude einzudringen. Wir hatten uns daran gewöhnt und waren nie erwischt worden. Naja, bis wir in das verlassene Polizeirevier eindrangen. Die Polizei hatte gerade ein neues Revier ein paar Blocks entfernt fertiggestellt, während das alte, das in den 40er Jahren gebaut worden war, aufgrund des Wachstums der Stadt längst veraltet war. Das bedeutete, dass es ein 60 Jahre altes Gebäude mit viel dunkler Geschichte gab, das nicht komplett verlassen war. Ben und ich konnten nicht widerstehen. Er kaufte eine gefälschte Polaroid-Kamera, um ein paar gruselige Bilder zu schießen, und wir nahmen leere Rucksäcke mit, um Souvenirs zu sammeln. Der Einstieg war einfach. Der Zaun hatte Stacheldraht, also schnitten wir das Schloss am Tor durch und schlüpften hinein. Dann brachen wir die Schlösser an der Haupttür auf, die keine Alarmanlage hatte. Sofort fühlten wir uns wie Kinder in einem illegalen Süßwarenladen. Wir durchwühlten die alten Akten im Registrierungsbüro, verwüsteten das Büro des Sheriffs und versuchten, die verlassene Waffen im Waffenlager zu finden, aber wir fanden nur ein paar Schlagstöcke. Dann entdeckten wir die Gefängniszellen. Es gab 4 Zellen, die in einer Reihe an der Wand standen, mit den klassischen Stahlgittern. Nicht nur das, sondern an der gegenüberliegenden Wand hingen die Zellenschlüssel an einem Haken. Bennett und ich begannen wie Kinder zu lachen und überlegten uns, was wir mit diesem Raum alles anstellen könnten. Wir beschlossen, Räuber und Gendarm zu spielen, wobei einer von uns den anderen in einer Zelle einsperren und den korrupten Sheriff spielen würde. Wir spielten Schere, Stein, Papier, um zu entscheiden, wer sein würde. Und ich gewann. Also wollte ich natürlich der Polizist sein. Sofort begann ich die Rolle zu spielen und befahl dem Verbrecher Bennett, der so tat, als wäre er gefesselt, in seine Zelle zu gehen. Dann schloss ich die Tür hinter ihm und verriegelte sie mit den Schlüsseln. Ich konnte merken, dass Bennett ein wenig besorgt war. Ich könnte ihn absichtlich dort lassen, aber er versuchte es zu verbergen und den Spaß aufrechtzuerhalten. Wir waren lebenslange Freunde, also wusste ich, dass er mir vertraute. Trotzdem wollte ich ihm einen Streich spielen, also sagte ich ihm, er solle sich in seiner Zelle amüsieren, und ging weg. Ich setzte mich ins Büro des Sheriffs und legte die Füße auf den Schreibtisch. Eine Weile später begann Bennett wie ein Gefangener zu schreien. »Lass mich raus, du verdammtes Schwein!« brüllte er. Seine Stimme hallte durch die Betonflure. »Halt die Klappe, du Stück Dreck! Du kommst raus, wenn du deine Kaution bezahlst!« antwortete ich. »Du hast mir keine Kaution gegeben, du Bastard!« beschwerte sich Bennett und lachte ein wenig. »Ich weiß, weil dein ganzes Geld gestohlen ist,« entgegnete ich und konnte nicht anders als zu grinsen. »Das stimmt nicht. Du kannst es nicht beweisen,« schrie er. »Noch nicht,« antwortete ich. Und dann, für einen Moment, sagte Bennett nichts. Aber plötzlich hörte er auf zu spielen. »Ernsthaft, lass mich raus, bitte. Ich halte es hier drinnen nicht mehr aus.« Ein Schauer lief mir über den Rücken, als ich den Ton seiner Stimme hörte. Ich wusste, dass er es ernst meinte, also sprang ich vom Schreibtisch auf und rannte den Flur hinunter, um die Zelle zu öffnen und ihn rauszulassen. Aber als ich ankam, war er weg. Die Zellentür war noch verschlossen, aber Bennett war verschwunden. Ich geriet in Panik, also öffnete ich sie und ging hinein, um zu sehen, ob er sich unter dem Bett versteckte, aber es gab keine Spur von ihm. »Bennett!« rief ich. »Wo bist du?« Es gab keine Antwort, außer dem Echo meiner eigenen Stimme. Dann hörte ich das Geräusch der sich schließenden Tür hinter mir. Ich versuchte, sie aufzuhalten und schaffte es gerade noch, meine Hand in letzter Sekunde dazwischen zu bekommen, was dazu führte, dass die Tür mein Handgelenk einklemmte. Ich schrie vor Schmerz und öffnete sie dann, aber aus irgendeinem Grund war es, als ob jemand gegen mich ankämpfte, um sie zu schließen. Als ich mich endlich befreite, war ich voller Angst und Adrenalin. Ich suchte nicht einmal nach Bennett. Wir hatten immer vereinbart, dass, wenn etwas schief ging, jeder auf sich selbst aufpassen und wir uns später treffen würden. Aber Bennett tauchte nie wieder auf. Tage vergingen, dann Wochen. Die polizeiliche Untersuchung seines Verschwindens führte direkt zu mir. Und von da an kannst du dir vorstellen, wie die Geschichte endete. Mir wurde die Schuld gegeben, und obwohl ich weiß, dass ich nicht verantwortlich bin, habe ich immer geglaubt, dass niemand sonst in dieser Existenzebene die Schuld hätte tragen sollen. Was auch immer ihn genommen hat, es hätte mich fast auch erwischt. Manchmal wünschte ich, es hätte das getan. In meiner Karriere als stellvertretender Sheriff habe ich mehr als meinen gerechten Anteil an verstörenden und traumatischen Dingen gesehen und erlebt. Natürlich konnte ich meine Erfahrungen nie mit vielen Menschen teilen, abgesehen von meiner Frau und einigen Kollegen. Aber jetzt, da ich im Ruhestand bin, habe ich beschlossen, die Geschichten aufzuschreiben, die mich im Laufe der Jahre am meisten geprägt haben. Dies war nur ein Tag bei der Arbeit. Es war kein Anruf, mit dem wir nicht gerechnet hätten. Es kam nicht aus dem Nichts. Tatsächlich hatten die meisten von uns diesen Fall seit Monaten bearbeiten wollen, aber wir waren gezwungen, auf einen Durchsuchungsbefehl zu warten. Es gab ein verlassenes Haus in einem der Viertel, die wir patrouillierten. Die Besitzer des Hauses waren verstorben und hatten das Grundstück niemandem hinterlassen, also wurde es von der Bank gepfändet und blieb lange Zeit unberührt, bis sie schließlich beschlossen, es zum Abriss auf den Markt zu bringen, als es bereits kurz davor war, von selbst zusammenzufallen. Wir erhielten den Durchsuchungsbefehl basierend auf der Aussage des Auftragnehmers, der das Haus für eine Vorabnahmeuntersuchung betreten hatte und dann wie ein Gejagter zur Station zurückkehrte. Nach dem, was der Inspektor sagte, hatten wir alle die gleiche Vorstellung davon, worauf wir uns einließen. Oberflächlich betrachtet war es offensichtlich ein typisches Drogenhaus. Wir erwarteten, alle möglichen Drogen, illegale Bewohner und Schusswaffen zu finden, was wir auch taten. Also kamen wir vorbereitet, um Festnahmen durchzuführen. Doch wir hätten niemals auf das volle Ausmaß dessen vorbereitet sein können, was wir entdeckten. Wir umstellten das Haus mit etwa 8 Streifenwagen sowie einem SWAT-Fahrzeug aus dem Nachbarbezirk. Es war mitten am Tag, aber keiner der Bewohner bemerkte, was draußen vor sich ging. Ich war nicht in der ersten Reihe, sondern stand einige Männer hinter den SWAT-Leuten, die unsere Anwesenheit an der Tür ankündigten, bevor sie sie aufbrachen. Wir gaben ihnen nur etwa 15 Sekunden Vorwarnzeit, vom ersten Ruf bis die Tür eingetreten wurde. Aber das war genug Zeit, damit einige der Bewohner aufsprangen und zur Hintertür rannten. Natürlich hatten wir Beamte dort postiert, um sie zu schnappen. Die SWAT-Leute stürmten herein und schüchterten jeden ein, der daran dachte, Widerstand zu leisten. Als ich eintrat, waren ein Dutzend Menschen im Erdgeschoss des Hauses, alle am Boden und bereits unter Kontrolle. Doch es war noch nicht an der Zeit, sie zu fesseln und herauszubringen. Diese Aufgabe übernahmen die Beamten, die nach mir eintraten, denn obwohl das Erdgeschoss sicher war, war das Haus noch nicht vollständig durchsucht. Es gab einen Keller. Während die anderen Jungs das Erdgeschoss säuberten, unterstützte ich das SWAT-Team mit einem anderen stellvertretenden Sheriff, der damals mein Partner war, während die schwer bewaffneten Männer weiter vordrangen und die Treppe hinunter in den Raum unter dem Haus gingen. Ich erinnere mich, dass mein Herz die ganze Zeit heftig schlug, wie es bei jeder Hochrisikorazzia der Fall war. Ich konnte spüren, wie der Schweiß meine Kleidung durchtränkte, und es war, als könnte ich 360 Grad um mich herum sehen. Doch es gab eine deutliche Veränderung in der Luft, als wir die Treppe hinunterstiegen. Das SWAT-Team spürte es ebenfalls. Sie verlangsamten merklich ihr Tempo, während wir hinabstiegen. Die Haare in meinem Nacken stellten sich auf und ich bemerkte das beunruhigende Schweigen des Raumes, in den wir eintraten, unterbrochen nur durch den Lärm von oben. Auch ein Geruch überkam mich, ein Gestank wirklich. Er war so unverwechselbar, aber ich wollte nicht zugeben, dass ich genau wusste, was es war. Für einen Moment verdrängte ich den Gedanken. Das SWAT-Team begann, jemanden anzuschreien, und ich bemerkte, dass ein Mann versuchte, durch eines der Kellerfenster zu fliehen, aber er war zu dick, um schnell genug hindurchzuschlüpfen. Bevor er seinen Oberkörper befreien konnte, rannte ich hin und zog ihn mit Hilfe meines Partners an den Füßen herunter, sodass er zu Boden fiel, wo wir ihm sofort Hände und Füße fesselten, wie es das Protokoll vorschrieb. Nach ein paar weiteren Sekunden kam das vorläufige Signal für alles klar. Es war an der Zeit, die Festgenommenen herauszubringen und die Untersuchung zu beginnen. In genau diesem Moment lenkte ich mich davon ab, was ich bereits wusste, indem ich mich bei meinem Partner darüber beschwerte, dass wir den dicken Mann, den wir gerade festgenommen hatten, irgendwann die Treppe hinaufschleppen müssten. Doch er hatte nicht einmal Zeit zu antworten. Plötzlich geriet einer der SWAT-Männer in Rage, schrie und fluchte, und dann packte er einen der Festgenommenen am Kragen, hob ihn hoch und brüllte ihm ins Gesicht: »Was zum Teufel ist falsch mit dir?« Ich hörte ihn knurren, fast als würde er gleich weinen, aber der dicke Mann antwortete nicht. Mein Partner und ich waren für einige kritische Sekunden wie gelähmt und unternahmen nichts. Ich wusste, dass wir beide dachten, was könnte einen Typen wie ihn, der praktisch ein trainierter Soldat ist, so sehr aus der Fassung bringen. Dann spuckte der dicke Mann, dessen Nase nach dem Sturz aufs Gesicht während der Festnahme blutete, auf das Visier des SWAT-Mannes. In einem Augenblick reagierte der SWAT-Mann und schlug dem Mann mit dem Kolben seines Gewehrs auf den Kopf, wodurch er bewusstlos wurde. Ich bin mir sicher, er hätte weiter auf ihn eingeschlagen, bis er tot gewesen wäre, wenn nicht der Rest des SWAT-Teams ihn aufgehalten hätte. Zu diesem Zeitpunkt begann ich, eine beunruhigende Schwäche in den Knien zu spüren, und ich wusste, dass ich bald die Wahrheit dessen akzeptieren musste, was die Wut dieses Mannes ausgelöst hatte. Dieser Gestank, den ich zuvor bemerkt hatte. Er war mir in letzter Zeit ziemlich vertraut geworden. Mein erstes Kind war einige Monate zuvor geboren worden, und der Geruch von Babykot ist ziemlich unverwechselbar. Das SWAT-Team eskortierte ihren außer Kontrolle geratenen Kollegen zurück nach oben und ließ meinen Partner und mich allein mit dem bewusstlosen Mann, den wir gerade festgenommen hatten. Plötzlich ergab unsere Umgebung einen Sinn. Um uns herum standen Kinderbetten, 6 an der Zahl, an den Wänden des engen, schmutzigen Kellers. Mit Entsetzen schauten wir hinein, und was wir sahen, hat mir seitdem Albträume bereitet. In jedem der Betten lagen Kinder, in einigen sogar mehr als eines, von Babys bis hin zu Kleinkindern. Alle befanden sich in einem schrecklichen Zustand der Not und waren mit Exkrementen bedeckt. Der Grund, warum wir sie im Chaos der Razzia nicht schreien hörten, war, dass jeder von ihnen einen Schnuller im Mund hatte, der so fest mit Schnüren befestigt war, dass er sich in einigen Fällen in ihre Haut grub. Einige waren sogar mit Gummibändern festgebunden. Mir wurde so schwindelig, dass ich kaum noch stehen konnte. Ich wollte verzweifelt glauben, dass das, was ich sah, nicht real sein konnte. Ich hörte meinen Partner vage um Verstärkung bitten, aber ich vergaß meine Arbeit. Das Einzige, woran ich denken konnte, war, das Baby, das sich so verzweifelt vor mir wand, zu nehmen und den Schnuller zu entfernen, damit es endlich vor seinem immensen Leid weinen konnte. Ich hielt es fest und versuchte es zu trösten, und dies war das Bild und der Klang, den viele meiner Kollegen sahen, als sie die Treppe herunterstürmten. Während der Untersuchung stellte sich heraus, dass viele der Drogenabhängigen, die das Haus illegal besetzten, eine Art verdrehte und schrecklich vernachlässigte Kindertagesstätte für ihre unerwünschten Kinder eingerichtet hatten, um in Ruhe Drogen nehmen zu können. Alle Kinder wurden in das Pflegesystem aufgenommen und keiner von uns hat sie je wieder gesehen. Aber ich weiß mit Sicherheit, dass sich jeder von uns seitdem jeden Tag über ihr Schicksal Gedanken gemacht hat. Ich weiß, dass ich es getan habe.